DW Menschen und Märkte.
Nach dem Atomkompromiss mit dem Iran neue Chancen für deutsche Unternehmen. Zwei amerikanische E-Mail-Anbieter wollen kooperieren und den US-Geheimdiensten die Stirn bieten. SolarWorld will zum größten Solartechnikhersteller der westlichen Welt werden. Und Wirtschaftsgipfel in Bukarest für China führt der Weg nach Europa über den Osten. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Am Wochenende war, nach langen, zähen Verhandlungen, endlich ein erster Kompromiss im Streit um das iranische Atomprogramm gefunden worden. Wenn auch in den nächsten Gesprächen alles glatt läuft, dann dürfen bald auch europäische Staaten wieder legale Geschäfte mit dem Iran machen. Mein Kollege Rolf Wenkel wollte wissen, welche Chancen sich für deutsche Unternehmen ergeben könnten.
Noch ist es nicht so weit. Doch das Abkommen zur Beilegung des Atomstreits mit dem Iran lässt viele Unternehmen auf eine Lockerung der Sanktionen hoffen und auf eine Wiederbelebung der traditionell guten Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und dem Iran. Volker Treier, Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, gerät jedenfalls ins Schwärmen, wenn er an den Iran als alten, neuen Handelspartner denkt.
Der Iran hat ja nicht nur viele Rohstoffe, von denen noch vieles nicht erschlossen ist. Aber auch der Iran hat eine lange Handelstradition mit Deutschland und neben dem Handel auch eine Industriestruktur und eine Erfahrung in der Verarbeitung, in der Herstellung von Industrieprodukten, die es uns geradezu prädestiniert, mit unseren Produkten in diesem Land auch wieder zu landen.
Noch freilich ist das Handelsvolumen zwischen beiden Staaten äußerst bescheiden. Im vergangenen Jahr erreichte es noch nicht einmal 3 Milliarden Euro. Sollte es zu einer Aufhebung der Sanktionen kommen, müsste als erstes der Zahlungsverkehr wieder in geregelte Bahnen gelenkt werden. Denn im Zuge der Sanktionen haben sich europäische Banken fast vollständig aus dem Iran zurückgezogen.
Ganz wichtig ist meines Erachtens, dass wir im Bereich der Finanzierung wieder Möglichkeiten hinbekommen, dass die Güter, die innerhalb der Sanktionen geliefert werden können, auch mit Geld hinterlegt wird, weil Geld ist natürlich das Blut der Wirtschaft.
Das ist der am meisten belastende Effekt der Sanktionen, also dass Unternehmen beispielsweise nicht mehr Zahlungen direkt von dem Iran nach Europa oder von Europa in den Iran abwickeln können oder eben eine Lieferungsabsicherung bekommen. Das ist für den Handel das die einschneidendste Folge, denn sie wirkt direkt.
Sagt auch Daniel Bernbeck, Geschäftsführer der Internationalen Handelskammer in Teheran. Er registriert ein gesteigertes Interesse iranischer Geschäftsleute an Informationen über Deutschland. Von Euphorie mag er aber nicht sprechen.
Es sind ja jetzt zunächst mal nur kleine Beträge freigegeben worden. Wenn man sich vorstellt, dass der Iran pro Jahr mehr als 100 Milliarden US-Dollar an Öl- und Gasexporten hatte, und wenn jetzt 4 Milliarden für 6 Monate freigegeben werden, ist das ein Tropfen auf den heißen Stein.
Immerhin, langfristig können sich Franzosen und Deutsche wohl die größten Hoffnungen auf gute Geschäfte machen. Eine Nachrichtenagentur berichtet zwar, die US-Amerikaner bereiteten eine Handelsoffensive vor, doch das kann die deutschen Außenhandelsexperten nicht erschrecken. Schließlich lassen sich 4 Jahrzehnte innigster Feindschaft nicht so einfach wegwischen. Und der IHK-Außenhandelschef Volker Treier kann sich durchaus vorstellen, dass das Handelsvolumen bald wieder 2-stellige Milliardenbeträge erreicht. Wird. Schließlich haben die Deutschen genau die richtige Produktpalette im Angebot.
Absolut die klassischen deutschen Stärken, also Automobil, Maschinenbau, Chemie, aber dann auch bis in die Elektroindustrie rein, wenn es gilt, auch den Automobil in der Zuliefererstruktur zu unterstützen. Also der Iran ist das einzige Land oder wäre dann das einzige Land im Mittleren Osten, das wirklich über eine Industrietradition verfügt und das gepaart mit den über lange, ja fast Jahrhunderte hinweg mit Deutschland guten Beziehungen, ist es für uns ein schlafender Riese.
Deutsche Unternehmen und der Mittlere Osten, das war ein Beitrag von Rolf Wenkel. Im Sommer haben zwei US-amerikanische IT-Firmen aufgegeben. Lavabit und Silent Circle hatten sichere E-Mail-Dienste angeboten. Aber was heißt in diesem Metier schon sicher? Die US-Geheimdienste haben eine Überwachungsinfrastruktur aufgebaut, die jede vertrauliche Kommunikation im Netz unmöglich macht. Wirklich unmöglich? Die beiden Anbieter, die bis zum Sommer noch Konkurrenten waren, wollen nun gemeinsam versuchen, einen sicheren E-Mail-Verkehr zu etablieren. Sarah Kumpf mit Einzelheiten.
Im August gaben gleich zwei Anbieter sicherer E-Mail-Dienste auf. In der Stellungnahme von Lavabit-Gründer Ladar Levison hieß es damals:
Ich wurde gezwungen, eine schwierige Entscheidung zu treffen. Ein Komplize bei Verbrechen gegen das amerikanische Volk zu werden oder 10 Jahre harte Arbeit aufzugeben und Lavabit zu schließen. Es war eine schwere Entscheidung, aber ich habe mich entschlossen, den Dienst auszusetzen.
Die US-Regierung wollte Levison zwingen, die Verschlüsselungscodes seiner Kunden herauszugeben, um an den Inhalt der Mails heranzukommen. Edward Snowden soll dort ein Konto gehabt haben. Am gleichen Tag schloss auch Silent Circle vorsorglich seinen E-Mail-Dienst Silent Mail. Lavabit und Silent Circle haben sich mittlerweile zusammengeschlossen, um einen neuen Dienst zu entwickeln. Die Dark Mail Alliance oder Dunkle Mail Allianz soll so sicher sein, dass keine Regierung der Welt jemals Zugriff auf Kundenmails erhalten kann. Die Kernidee? Damit die Anbieter nicht gezwungen werden können, Daten herauszugeben, dürfen sie selbst keinen Zugriff auf die Daten mehr haben, egal welcher Art, erklärt Phil Zimmerman, Geschäftsführer von Silent Circle.
The servers don't have anything of any significance that anyone would try to force us to hand over.
Weder Verschlüsselungscalls noch Metadaten würden dann in Zukunft auf den Servern gespeichert. Mit den E-Mail-Protokollen, die wir bisher benutzen, ist das nicht möglich. Selbst wer E-Mails verschlüsselt, hinterlässt im Moment noch eine Metadatenspur. Den Text der Betreffzeile, Absender und Empfänger, Datum und Uhrzeit. Lavabit und Silent Circle wollen deshalb eine völlig neue Art von E-Mails schaffen und so die Privatsphäre der Nutzer besser schützen. Ein solcher Dienst würde den Nutzern viel mehr Kontrolle darüber geben, was mit ihren eigenen Daten passiert, sagt Ladar Levison.
It gives the user far greater control over what is done with their own information.
Wann es losgehen soll, steht noch nicht fest. Ladar Levison und Phil Zimmerman suchen nach weiteren Investoren für ihr Projekt. Und beide wollen noch mehr erreichen. Es geht darum, die Politik zu ändern, sagt Zimmerman. Wir müssen den Patriot Act eindämmen. Unser Land ist völlig verrückt geworden nach den Anschlägen vom 11. September.
We've got to roll back the Patriot Act. Our country went crazy after the 9/11 attacks.
Die Gesetze des sogenannten Patriot Act sind die Grundlage für die weitreichende Spionagetätigkeit der amerikanischen Geheimdienste. Erst seit den Enthüllungen des ehemaligen Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden ist international bekannt geworden, wie umfangreich die Überwachung tatsächlich ist. Das hat selbst meine pessimistischsten Schätzungen übertroffen, gibt Zimmerman zu.
What we've seen from the Snowden revelations is that it's far worse than my most pessimistic projections.
Für Phil Zimmerman und Ladar Levison steht fest, so kann es nicht weitergehen. Sie hoffen, dass viele zukünftige Kunden das auch so sehen. Nur bei einem sind sie sich noch nicht ganz sicher, ob es bei dem Namen Darkmail bleiben wird. Das klingt schließlich doch sehr nach Unterwelt und Verbrechen. Levison sagt, das war der einzige Name, der uns eingefallen ist, der klargemacht hat, was wir wollen und der trotzdem einprägsam war.
Darkmail was the only name we could really come up with that captured both the intent and primary feature of the new set of protocols and systems, while at the same time remaining catchy.
Der Name sichere E-Mails wäre dann doch zu langweilig gewesen.
Sarah Kumpf berichtete aus den USA. Der Solartechnikmarkt wird immer mehr von chinesischen Anbietern dominiert. In Deutschland sind in den vergangenen Jahren einige Firmen in die Pleite gegangen, weil sie im harten Preiskampf nicht mehr mithalten konnten. Der deutsche Branchenprimus SolarWorld aus Bonn ist auch in argen Schwierigkeiten, will aber nicht aufgeben. Im Gegenteil, mit der Übernahme eines Teils der Solaraktivitäten des Bosch-Konzerns wollen die Bonner nun durchstarten. Karl Lohrengel weiß mehr.
Bosch hatte die Sparte Bosch Solar Energy mit rund 3000 Mitarbeitern bereits im Frühjahr auf die Verkaufsliste gesetzt, nachdem Verluste von bis zu 2,4 Milliarden Euro angefallen waren. SolarWorld übernimmt aber nur das Bosch-Werk im thüringischen Arnstadt mit 1800 Mitarbeitern, von denen 800 weiterbeschäftigt werden sollen. Der Kauf werde SolarWorld finanziell nicht belasten, erklärte das Unternehmen. Angeblich schießt Bosch sogar Geld dazu. Durch die Übernahme, so der Bonner Konzern, werde SolarWorld der größte Solartechnikhersteller der westlichen Welt.
SolarWorld selbst war gerade knapp der Pleite entgangen. Die Branche steht unter starkem Druck der billigeren chinesischen Konkurrenz. Deshalb hatten auch bereits mehrere deutsche Solarhersteller wie Qcell, Sovello und Solon Insolvenz anmelden müssen.
Karl Lohengel über die neueste Entwicklung auf dem deutschen Solartechnikmarkt. Rumänische Milchkühe für China, chinesische Fahrräder für Rumänien. Die einen haben etwas, was die anderen brauchen. Da kommt man eben schnell ins Geschäft. Bei der EU sieht man das aber nicht so entspannt. In Brüssel nämlich fürchtet man, dass Peking eine Wirtschaftsoffensive an Europas finanzschwacher östlicher Flanke starten will. China wolle die EU spalten, fürchten die EU-Bürokraten. Zurzeit findet in Rumäniens Hauptstadt Bukarest ein Wirtschaftsgipfel statt, auf dem die Chinesen sehr prominent vertreten sind. Da schaut Europa ganz genau hin und Carla Engelhardt ebenfalls.
16 Regierungschefs aus Ost- und Mitteleuropa wollen sich mit Chinas Ministerpräsidenten Li in Bukarest treffen. Die EU-Kommission schickte nicht zufällig im Vorfeld ein Rundschreiben an die EU-Mitglieder unter den Teilnehmern. Das rumänische Fernsehen sieht darin eine Warnung aus Brüssel. So hieß es in den Hauptnachrichten. Peking wolle beim Bukarester Gipfel die EU spalten. Das habe ein Brüsseler Diplomat unter dem Schutz der Anonymität geäußert. Und weiter, die Anwesenheit des chinesischen Premiers in Bukarest wirke wie der Teil einer Strategie, Europa zu spalten und zu erobern. Dem widersprach der sozialdemokratische Premier Viktor Ponta vehement, nachdem er gleich am ersten Tag des dreitägigen Gipfeltreffens mehrere chinesisch-rumänische Absichtserklärungen unterschrieben hatte. China ist für Rumänien ein privilegierter Partner, denn wir haben 65 Jahre alte, exzellente Beziehungen, sowohl auf politischer, wirtschaftlicher als auch auf kultureller Ebene. Es haben politische Veränderungen stattgefunden, politische Führungsfiguren sind ausgewechselt worden, aber die Beziehungen zwischen Rumänien und China sind unverändert gut. Ich wünsche mir, dass Rumänien der beste Freund Chinas in der Europäischen Union wird. Schon in kommunistischen Zeiten setzte Ceausescu auf die chinesische Karte bei seinem Sonderkurs gegenüber Moskau als Gegengewicht zum allmächtigen Kreml. Neben wirtschaftlichen Verträgen brachte der rumänische Diktator von seinen Reisen nach China und Nordkorea den Personenkult mit, den er nach chinesischem Vorbild in Rumänien einführte. Die Zeiten des Personenkults sind in beiden Ländern vorbei, doch 19 Jahre lang kam kein chinesischer Regierungschef nach Rumänien. Sich dessen bewusst, sorgte der chinesische Premier Li für ein betont gutes Klima in Bukarest von Anbeginn. Sie sagten mir, Herr Ponta, dass es um diese Zeit üblicherweise kalt ist in Rumänien, Winter. Aber wir haben uns schon bei der Ankunft von Wärme umgeben gefühlt, wie im Frühling. Danke, Herr Premier, dass Sie dieses Wetter für uns bestellt haben. Beide Premiers strahlten um die Wette und ihr Dauerlächeln hielt an. Schließlich unterzeichneten sie 13 chinesisch-rumänische Absichtserklärungen. Diese reichen von der Fertigstellung zweier Reaktoren im Atomkraftwerk Chernovodje über die Lieferung von einer 500.000 rumänischer Milchkühe nach China bis zur Produktion chinesischer Fahrräder für rumänische Radler. Ionel Benculescu, Wirtschaftsexperte und ehemaliger Minister, schätzt ein, es sind Zielvorstellungen. Allerdings beweist der Umfang der abgeschlossenen Verträge von 8,5 Milliarden Euro das Vermögen Rumäniens, Investitionsprojekte anzubieten. Denn wenn es in Rumänien an etwas gefehlt hat in den letzten 23 Jahren, dann war es die Fähigkeit, Investoren solche Angebote zu machen. Ich bin überzeugt, dass Rumänien als Partner überzeugen wird, wenn diese Verträge auch umgesetzt werden. Rumänien sei ein Brückenkopf zur Zusammenarbeit zwischen China und Mittelosteuropa, meint der chinesische Ministerpräsident Li. In seinem Gastbeitrag für die rumänische Zeitung Adevarul hatte Li angekündigt, dass China für die Länder Ostmitteleuropas einen Kreditrahmen von 10 Milliarden US-Dollar, umgerechnet rund 7,4 Milliarden Euro, zur Verfügung stellen werde, vor allem zur Modernisierung der maroden Infrastruktur. Zugleich erhoffe China mehr Lebensmittelimporte aus Osteuropa angesichts des steigenden Bedarfs. wann die ausgehandelten 500.000 rumänischen Milchkühe ihre 15.000 Kilometer lange Schiffsreise nach China antreten, ist noch offen. Tierschutzorganisationen protestieren schon jetzt.
Mit diesem Beitrag von Carla Engelhardt endet unser Podcast an diesem Dienstag. Lea Klug an Reglern und Peglern und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich für ihr Interesse. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.